Die New Yorker Times hat mal wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Mit einer Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts. Und wie das so mit den Listen ist, man stimmt zu, man ärgert sich und am Ende denkt man sich, okay, dann machen wir es halt besser. Also präsentieren wir euch heute unsere ganz persönliche Top 10 der besten Horrorfilme seit dem Jahr 2000. Natürlich hat jeder von uns seine eigene Liste am Start. Wir gehen die mal abwechselnd durch, von Platz 10 bis ganz nach oben.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Yo, Marian, herzlich willkommen, auch alle Horrorherz-Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie geht's dir?
Erhan, mein Bester, ich grüße dich vielmals. Mir geht's wunderbar. Danke dir vielmals für die Nachfrage. Ich habe richtig Bock auf die Folge.
Das wollte ich hören.
Besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts, da haben wir uns auf jeden Fall ganz schön was vorgenommen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte wirklich, das war für mich eine richtige Challenge, die auf die Top 10 runterzubrechen.
Sowas von krass. Ich habe so runtergekocht, ich habe die Filme jongliert, nochmal ins Ranking reingegangen, nochmal den ein oder anderen Film raus, weil es doch nur so eine persönliche Präferenz war. Und ich weiß nicht, wie du vorgegangen bist, um dich da ein bisschen zu limitieren, aber das hat ja, also es sind ja verdammt viele Filme.
Hey, ich sag's dir, ich bin, also das Erste, was ich gemacht habe, als wir uns vor, weiß nicht, vor einer Woche oder zwei entschieden haben, also ihr müsst euch so viel vorstellen, Leute, Serkan schickt mir eine Liste, eine IMDb-Liste, ich so, okay, was los hier? Und da sind dann die Top, weiß nicht, 100 oder 250 Filme?
Top 100.
Die Top 100 Filme der New York Times am Start und Leute wie Martin Scorsese, Catherine Bigelow, Coppola-Familie, genau, die haben dort alle ihren Senf mit dazugegeben. Und dann gucke ich mir diese Liste so an, so, ja, okay, sind gute Filme dabei, aber halt auch viele Filme, so wie Brautalarm auf Platz, weiß nicht, 18 oder so, wo ich mir dachte so, okay,
keine Ahnung,
was auch immer. Also da gab es so ein paar Filme, wo ich dachte so, okay, whatever. Und dann natürlich haben uns die Horrorfilme interessiert, die Horrorfilmsparte interessiert und da war einiges dabei, aber auch so, weiß ich nicht. Ja, und dann sind wir drauf gekommen, Alter, jetzt lass mal hier unsere eigene Top 10 machen des 21. Jahrhunderts, was Horrorfilme angeht. Und meine erste Anlaufstation war ChatGPT. Und wenn man dann irgendwie wirklich, ich meine, Horror ist ja so ein krasses Genre. Du hast ja so viele Subkategorien, irgendwelchen verschiedenen verrückten Kategorien zugeordnet. Mhm. Und die Antwort war über 25.000. Und ich dachte mir so, Alter, jetzt verpiss dich mal, als ob ich mir jetzt irgendwie alle 25.000 Filme durchlese, um zu gucken, welche die besten 10 sind. Das war so ein bisschen so die Challenge. Und Serkan hat mich da auf einen ganz guten Weg gebracht. Wie hast du das gemacht? Wie bist du das angegangen?
Ja, also ich habe tatsächlich ähnlich angefangen, wie man es heutzutage macht. Man googelt nicht mehr, man ChatGPT't und war nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, dann habe ich mal geguckt, dann habe ich mal Perplexity aufgemacht, was ja auch so ähnlich ist, aber eben verschiedene KI-Modelle nutzt und ein bisschen faktenbasierter ist. Aber er hat auch immer nur so begrenzt ausgespuckt und es war mir irgendwie, da habe ich gesagt, wie missing out. Da irgendwas fehlt da noch. Das können nicht alle Titel sein. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, wie könnte ich denn das jetzt am besten wirklich alle Filme der letzten 25 Jahre, wirklich alle, don't fool me, also wirklich alle möchte ich von dir. Und dann meinte er, ja, das ist ein bisschen größere Challenge, aber geh doch bei IMDb und dann kannst du die Filter setzen. Und ich sage, ja, smart, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Ja, man wird manchmal fauler, wa, durch ChatGPT. Und dann bei IMDb Reiniger. Und habe einfach die entsprechenden Filter gesetzt. Ne? Von 2000 bis 2025, Horrorgenre. Habe angefangen mit, glaube ich, mindestens 1000 Bewertungen. Und noch ein paar andere Sachen. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Sachen ausgefiltert. Bitte verzeiht mir, ich bin nicht firm in indischen Horrorfilmen. Ich habe gehört, da gibt es auch ein paar gute. Bin ich raus. Ich habe extra mal so ein paar Länder so rausgenommen, einfach um die Liste ein bisschen kleiner zu machen. Ja, und dann habe ich schon relativ übersichtlich und war ich erschrocken, wie wenig ich davon kannte. Also gab es wirklich viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Also ohne Gewehr, unsere Liste. Ja. Ne? Aber so bin ich halt jetzt vorgegangen. So habe ich das so nach und nach so ein bisschen durchgefiltert, durchgesiebt. Und dann habe ich dir ja eine Liste, die ich jetzt bei IMDb erstellt habe. Viele wissen das ja nicht oder machen es einfach nicht. Du kannst ja bei IMDb auch deine eigenen Listen erstellen, die du auch veröffentlicht. Und da habe ich dann jetzt sozusagen meine Top 50 und bin dann jetzt nochmal auf die Top 10 runtergegangen.
Ja, Mann, das war auch echt ein guter Tipp mit IMDb. Ich habe dann Ähnliches getan. Ich bin dann zu IMDb, habe mir die Filter eingestellt und hatte erstmal nicht den wirklich wichtigen Filter, der wirklich so viel rausgefiltert hat mit 1000 Bewertungen plus. Mhm. Weil ich hatte diesen Filter nicht drin und dann hatte ich irgendwie 12.000 auf der Liste. Und da waren so ganz viele diese so Kurzfilme in die Produktion mit irgendwie 80 Bewertungen. Also Filme, die keine Relevanz haben, die nie irgendwie in den Mainstream gekommen sind oder in die Schiene reingekommen sind, so wie jetzt, weiß ich was, The Witch zum Beispiel, ne, fällt mir jetzt als erstes ein. Und dann habe ich mir die ganze Zeit so eine Liste angeguckt mit 12.000 Filmen, wo dann irgendwelche random, ich meine, jeder kann ja Projekte bei IMDb anlegen. Jeder Hans. Ja,
ja klar.
Und dann habe ich diese Liste, dann habe ich diesen Filter betätigt mit über 1000 Bewertungen, weil man da von einer gewissen so, ich will jetzt nicht sagen, dass die ganzen Leute da mit ihren Indie-Projekten und Studentenprojekten keine Ernsthaftigkeit haben, aber was dem Ganzen dann halt diese gewisse Ernsthaftigkeit verliehen hat. Ne? Und auf einmal, bumm, hat sich die Liste irgendwie auf 600 Filme runtergebrochen. Mhm. Und die habe ich dann, da habe ich mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und bin wirklich diese kompletten 600 Filme so durchgescrollt. Mhm. Und habe mir dann über IMDb diese ganzen Filme, die ich halt kannte und mag, habe mir die mal so dann auf eine Liste bei IMDb gepackt mit so Plus und auf die Liste und fertig. Mhm. Und das Endresultat, dann war ich auch ungefähr bei 50 Listen, dann habe ich mir Serkans Liste angeguckt. 50-50 würde ich sagen. Also ich dachte, wir haben mehr Überschneidungen.
Ah, okay.
Aber tatsächlich war das nicht so. Ich bin auch super gespannt. Also safe haben wir den ein oder anderen Film unter den Top 3. Also ich könnte eigentlich schon deine Top 3 sehr gut so
ich glaube auch. Ich habe das Gleiche auch gedacht. Ich weiß auch
wir so können ungefähr. Ja, wir können ja mal ab Top 3 irgendwie mal raten,
was dann da kommt. Warum nicht? Gerne. Ja? Ich habe mich auf jeden Fall schon super Vorfreude gehabt darauf, weil ich meine, jeder mag Rankings. Und Rankings sind geil. Und wie du gerade gesagt hast, du kannst, ohne jetzt so Indie-Filme zu diskreditieren und zu sagen, ey, ihr seid's nicht wert oder so. Aber man will ja hier so ein bisschen, wir lehnen uns ja an die Top 100 vom 21. Jahrhundert von der New York Times, wie ich im Intro meinte. Und dem möchte man ja auch so einen gewissermaßen auch ein bisschen gerecht werden. Deswegen ist es auch eigentlich nur fair, dass man auch eben Titel raussucht, wo es eine große Resonanz gibt, wo man viele Comments, viele Reviews zu hat, weil sonst würden die Leute es ja nicht teilen, ne? Weil da ist total irgendwas dran halt. Ne?
Total. Ja, und, nee, auf jeden Fall, good point, ja.
Ja, und 100, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Also wir wollen euch nicht quälen hier 3 Stunden lang oder noch länger. Ich glaube, wir könnten uns Tage hinsetzen. Und ich
also, glaub, noch gemacht. Also hier behind der YouTuber, der Deutsche, der hat tatsächlich, ich glaube, auch seine Top 100 mal hochgeladen bei YouTube, aber in 10 Videos.
Ja, genau.
Ja. Ne, aber nee, let's not go down that road. Ich glaube, die Top 10 sind cool. Und für mich war dann halt das Wichtige bei den Top 10, also es war echt schwierig. Also
die Creme de la Creme wollte
ich dann, ne? Es war echt schwierig, ja. Und und also die ersten 3 Plätze waren bei mir relativ klar. 4, 5 war auch relativ klar, aber so 6, 7, 8, 9, 10 war wirklich schwer.
Lustig. Ey, ich kann nicht unterschreiben. Genau das gleiche Feeling hatte ich auch. Platz 1 habe ich immediately, sofort, zack, die habe ich gesetzt, ja?
Da habe ich einen Marker gesetzt. Ich bin so gespannt, Digga, auf deine Platz 1, oh mein Gott.
Ich auch. Aber die ersten drei gingen mir auch so ganz flüssig und dann habe ich echt krass überlegt. Wir werden ja die Titel so, wie gesagt, abwechselnd immer dann nennen und kurz dann auch eine Begründung, warum wir denken, dass der die Platzierung bekommt. Jetzt nicht unbedingt, warum hast du nicht auf 8 oder 9, das ist ja immer sehr subjektiv, aber klar werden wir auch ganz kurz, wir werden jetzt keine Inhaltsangabe machen. Logischerweise, wenn ihr das die letzten 25 Jahre geschlafen habt, dann guckt bitte erstmal noch ein paar Filme. Seid vorgewarnt, es könnte natürlich der ein oder andere Spoiler kommen. Ganz logisch bei so einem Ranking. Ne?
Hey, guter Punkt. Ich habe tatsächlich zu unserer letzten Folge Final Girls mit Tim Grenzwert, hört euch die mal unbedingt an, die ist wirklich super cool geworden und ist auch eine unserer erfolgreichsten Folgen bisher. Da habe ich einen Kritikpunkt bekommen, dass wir zu spät Spoilerwarnungen ausgesprochen haben. Dina, Grüße gehen raus. Spoilerwarnung ist ausgesprochen, aber ich denke mal, die Leute, die diesen Podcast hören, der ja so nischig ist, haben diese Filme alles gesehen, safe, hundertprozentig.
Das denke ich auch immer, weil ich meine, ich höre mir nie irgendeine Folge an, wenn ich weiß, da könnte jetzt ein Spoiler auftauchen. Ne? Also wenn jetzt ein Film ist, der jetzt gerade in den Kinos ist und die Folge heißt jetzt, weiß nicht, Weapons, weil es jetzt aktuell ist, dann höre ich mir die Folge nicht an, wenn ich es noch nicht gesehen habe, den Film. Also das ist auch so ein Eigenschutz. Also man sollte vorsichtig sein, wo man raufklickt und wo man zuhört, wenn man es nicht hören will, weißt du? Also ein bisschen auch muss man auch jeder selber so ein bisschen die Filter setzen.
Es ist ja wirklich einiges passiert in den letzten 25 Jahren. Einiges. Ja. Also es gab eigentlich alle 5 Jahre gab es einen Wechsel oder sage ich mal eine Welle von neuen Horrorfilmen. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Also ich habe mir das mal genau angeguckt. Du hattest im Jahr 2000 bis 2004, hattest du so die neue Welle und Found Footage. Ja, neue Welle à la Final Destination. 2005 bis 2009 war so die Torture Porn und Franchise Boom Ära. Ne, du hattest The Devil's Reject, du hattest
Hostel,
weißt du, du hattest Jennifer's Body, Martyrs hattest du, ja, 28 Weeks Later, Wreck, also
ja,
Wahnsinn.
Ja, ja, stimmt.
Ne, Wahnsinn. Und dann hattest du von 2010 bis 2014 hattest du diese ganzen modernen Geistergeschichten und diese ganzen Elevated Horror Sachen, ne? Du hattest Insidious, Cabin in the Woods, Your Next, Maniac, Conjuring, It Follows, Mama, Evil Dead Remake. Also es ist wirklich so viel passiert in diesen Jahren. Krass, dann kam diese Ära, Peak Elevated Horror, ja, würde ich es jetzt mal einfach mal nennen. 2015 bis 2019, The Witch, Get Out, Hereditary, Quiet Place, Midsommar, Dr. Sleep. Ne? Da ging es dann wieder komplett in eine andere Richtung. Mhm. Und dann kam diese Post-Pandemic und Indie-Hype-Sache so. Dort ist diese Fear Street Trilogy, dort ist Smile, X, Barbarian und Pearl, wenn man auf diesen Indie-Hype losgeht. Dort ist Longlegs, Maxim, Abigail und Nosferatu. Ne? Also es ist so viel los gewesen in den letzten 25 Jahren und ich hatte echt Angst in der Erstellung meiner Liste, dass ich einen Film verpasse, dass ich einen Film nicht mitbekomme. Und deswegen war das bei mir, wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, wie wir uns für diese Liste tatsächlich entschieden haben, ja. Deswegen war es mir so wichtig, okay, ich habe 1000 Filme, die ich geil finde, also jetzt übertrieben ausgedrückt. Ich muss mich auf 10 einigen. Dann hatte ich eine Liste von irgendwie, habe ich Breakdown gemacht bis 50 Filme und dann habe ich wirklich einfach nur mein Gefühl entscheiden lassen, welche Filme sind mir öfters im Kopf, welche Filme landen öfters in meinem Player, welche Filme fühlen sich einfach gut an und bei welchen Filmen fange ich an zu lächeln, mein Herz blüht auf, wenn ich drüber rede. Und welche Filme sorgen für mich einfach in meinem Umfeld, ob jetzt mit dir oder mit Yves oder mit wem auch immer, Daniel, Hian, Tim, welche Filme finden dort immer wieder ihren Weg in unsere Unterhaltungen? Und danach habe ich mich tatsächlich entschieden und die Top 10, die ich jetzt angelegt habe, die ist wirklich, mit der kann ich mich wirklich sehr gut identifizieren und freue mich jetzt darauf, diese mit dir zu besprechen.
Ja, sehr geil. Ja, ich kann es nur... Also ich fühle das so krass. Ich habe auch die Liste durchgegangen und das hat mir aber auch so eine Hoffnung gegeben oder ein gutes Gefühl. So Horror ist sowas von präsent und braucht deswegen halt auch weiterhin immer diese Anerkennung. Weißt du, weil es kämpft immer noch so, hat immer noch Horror so eine shady Schiene. Also hier in Deutschland wollen wir erstmal gar nicht anfangen. Ja, also es ist gar nicht existent, aber trotzdem in den Köpfen ist mal, ah, du guckst so viel Horrorfilme, oh, ja. Ja, aber wie viele geile Perlen in den letzten 25 Jahren eigentlich auch entstanden sind, ist schon krass. Also es war echt schwierig, da auf den Nenner zu kommen. Ich will noch mal kurz sagen, ich bin so ein bisschen ähnlich vorgegangen, wie du meintest, ne, so mit diesem, wie oft lande ich mein Player und so weiter. Das ist ja so die subjektive Sache auch so ein bisschen. Ich habe aber versucht, so in zwei Teile oder in zwei Fälle aufzuteilen. Ich wollte ja auch dem 21. Jahrhundert, so ein bisschen dem gerecht werden, die ersten 25 Jahre, dass die müssen schon so eine gewisse, ein episches Level haben, so weiß ich nicht. Und deswegen habe ich mal gedacht, so, es darf jetzt nicht nur meine persönliche Note sein, sondern welcher Film hat irgendwas Neues oder Innovatives in die Filmwelt so mit reingebracht?
Ja, ja.
Und dann halt eben die subjektive Schiene. Am Ende hat aber, glaube ich, trotzdem mehr eine subjektive Schiene.
Ja, es ist überhaupt auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den du da verfolgt hast, wo ich mir natürlich die Frage stelle, okay, ist es denn aber auch der richtige Ansatz? Weil ja, nur weil es was Neues reingebracht hat, ist es wirklich auch der beste Film oder der bessere Film, weiß ich nicht.
Ich denke mal,
jein.
Ja, genau so ging es mir ja auch. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denkst du dir so, okay, der ist einfach von der Machart, wie er gemacht wurde, einfach wertvoller irgendwie oder sprichst vielleicht oder ein wertvolles, wichtiges Thema oder nutzt ein ganz besonderes Stilelement, was man zuvor noch nie gesehen hat und das muss man besonders eine besondere Wertschätzung geben. Aber andererseits habe ich dann auch viel gesagt, ach, fuck it, ist meine Top 10. Also ich war da immer so hin und her gerissen. Ich kann es auch gar nicht beantworten. Ist schwierig.
Voll, ja. Ja, weil Horror ist eigentlich auch, ich glaube, es gibt kein weiteres Genre, was so vielfältig ist. Außer vielleicht eine Komödie, da habe ich vorhin mit Yves drüber gesprochen, weil man Komödien ja auch mit jedem anderen Genre kombinieren kann. Ne? Und Horror genauso, Komödie, Horrorkomödie, Shaun of the Dead, Tucker and Dale vs. Evil, jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen, weißt du, von Tausenden, die es da draußen wahrscheinlich noch gibt. Aber deswegen ist Horror auch das geilste Genre auf der ganzen Welt, weil es halt eben so krass vielfältig ist. Ne? Und
Darf ich nur kurz eine Sache dazu sagen? Sorry, wenn ich so reingehe, aber ganz kurz, weil ich kann es ganz einfach sagen, so da, wo ein guter Thriller aufgrund dessen, dass er Realität widerspiegeln will, aufhören muss. Kannst du ein Horrorskript kann in alle Richtungen gehen und du musst als Zuschauer es akzeptieren. Es ist halt Horror. Ja. Du kannst nicht sagen, das ist aber unrealistisch. Fuck, es ist alles unrealistisch, aber es ist verdammt kreativ.
Total, Alter. Ja, es ist. Ja, das hat ja auch nichts damit zu tun, jeder Film ist unrealistisch. Weißt du? Also, das ist ja jemand, der kommt mit von links unrealistisch. Digger, Filme sind dazu gemacht. Serien sind dazu gemacht, um dich der Realität entfernen zu lassen, um dich in eine Welt zu begeben, die eben nicht deinem Alltag entspricht, so, die anders ist. Was denkst du, wieso es diese ganzen Leute gibt, riesige Comic-Cons, Horror-Cons, wo sich tausende Menschen wie ihre Lieblings-Superhelden anziehen, weißt du, oder Horrorfiguren so. Ja, und das ist so, und das ist ein übertrieben wichtiger Bestandteil für uns Menschen, unsere Sanity zu bewahren. Es ist einfach so. Und Horror ist so ein elementarer Teil. Du hörst den ganzen Tag nur Scheiße im Radio oder im Fernsehen, Nachrichten, nur Scheiße. Und dann gibt es einen Horrorfilm, der dir einfach zulässt, auf eine legale Art und Weise in so eine Horrorwelt einzusteigen. Und nach 2 Stunden oder wann auch immer ist der Film vorbei und du bist wieder in deiner Komfortzone drin. Und somit schaffst du es einfach, dich selbst auch ein bisschen damit nicht zu identifizieren, aber auch ein bisschen für dich auch dieses...
Was rauszunehmen.
Das rauszunehmen aus dir. Ne? Mhm. Und deswegen ist Horror so ein wahnsinnig wichtiges und sehr intelligentes Genre, weil nur Horror schafft das.
Ja, schön gesagt, ja, da hast du recht.
Ist einfach so. Wer will anfangen? Nummer 10.
Okay, komm, ich lege einfach vor. Okay.
Let's go. Was ist deine
Nummer 10? Muss ja anfangen. Okay.
Was ist deine Nummer 10?
Also, ich sag erst den Titel und dann sage ich nochmal, warum. Also, It Follows.
Applaus.
Ja. Einfach, der Film ist deswegen für mich so wertvoll und geil, weil auch wenn er vermeintlich einfach erstmal aussieht, ist auf den ersten Blick denkt man, ja, okay, ist so ein ein Slasher, Teenie-Ding irgendwie. Aber David Robert Mitchell, der weiß genau, was er macht. Und das lebt so, also jeder, das ist ein feuchter Traum für Kameraeinstellung, Kamera-Movement. Was ich da für geile Kamera-Movements gesehen habe. Das ist einfach, es ist Handwerk. Das ist wirklich Handwerk. Das ist, guckt euch auch unbedingt mal Specials an, Extras, ja. Genau, Making-ofs. Das ist wirklich Handwerk. Und der weiß, was er tut und hat auch sich die richtigen Leute noch mit dazu geholt. Mit dem so sensationellen Soundtrack von Disaster Piece. Ja, und das ist einfach, das ist so ein geiler, analoger Synthesizer-Sound. Klar erinnert er an 80er Jahre, aber der hat auch seinen ganz eigenen Spin und seinen ganz eigenen Charakter. Creepy, denn es ist ja so eine Gefahr, die immer in dem Film herrscht. Dieses Etwas, es verfolgt genau die Kids. Und hier ist es ja eben so, dass es am Ende es geht ja eigentlich sowohl über Geschlechtsübertragung, also Geschlechtskrankheitenübertragung und auf der Metaebene, aber was es auch immer ist, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig, das ist jetzt vielleicht auch schon wieder zu viel interpretiert. Der Film ist einfach schön und jeder, der auch Slasher-Filme mag und diesen Sound dazu, geiler, wertvoller Film. Für mich also deswegen, um es kurz zu machen, ist meine 10, dazu stehe ich.
Sehr geil, sehr geil. Bei mir auf der 10 von Rob Smith aus dem Jahr 2003 mit dem Titel Wrong Turn.
Bam. Krass, ja.
Warum Wrong Turn? Wrong Turn ist für mich ein absoluter Feel-Good-Movie. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich war mit ein paar Jungs unterwegs, dachten, okay, damals standen wir immer vom Sinister am Potsdamer Platz und sind am Freitag dann ins Kino gegangen, waren was essen, sind ins Kino gegangen und haben einfach geguckt, was ist ab 18, let's go. Und der Film hat uns so geflasht. Und ich liebe ja so Backwoods-Slasher. Ich liebe Backwoods-Slasher. Ich bin mit diesen Filmen groß geworden. Deswegen haben sie mich so geprägt und so beeinflusst. Und deswegen liebe ich auch diese ganzen 70er, 80er, 90er Slasher aus den USA. Und Wrong Turn hat 2003 einfach was so Neues ausgelöst. Also dieses Genre einfach irgendwie komplett neu erfunden oder auf den Weg gebracht hatten. Riesiges, absolut brutales Franchise ausgelöst, Kultstatus erlangt, mit den Charakteren um Three Finger, Sawtooth und One Eye und wie sie nicht alle heißen, also diese Inzestfamilie dort. Und ja, einfach brutal, asozial, coole Kills, geiles Setting, also irgendwo da am Wald und deswegen auf Platz 10. Was ist auf deiner Nummer 9?
Auf meiner Nummer 9 kommt ein Ari Aster-Film. Und zwar Midsommar. Wir hatten ja erst vor kurzem Midsommar. Mhm. Ja, also im echten Leben. Und das macht es irgendwie gruseliger, weil es ja so ein altes, keltisches Fest ist irgendwie. Ich glaube, es ist keltisch. Ne? Ich bin jetzt ja nicht kein Historiker oder so. Ich kann es jetzt nur so. Weiß, dass das dann immer alle da um diesen Kanzler-Tasten tanzen, um diesen. Ne? Und das Ende des Sommers quasi einläuten. Mhm. Und hier ist es erstmal ein Film, der so bitter düster auch anfängt, ne, mit der Schwester von, die ich auch super gerne seitdem wirklich jetzt immer wieder sehe, Florence Pugh. Die ist,
ja.
Ich mag sie in dieser Rolle auch so krass. Die hat so ein, wenn sie weint, ja, wenn sie in die Kamera guckt und weint, das macht sie öfters bei Midsommar, dann kriege ich richtig Chills, so richtige Gänsehaut. Also finde ich echt krass. Und ja, es ist halt ein Folk-Horror. Ich mag halt dieses Subgenre auch extrem. Ja,
ja, voll.
So ein bisschen auch so wie Wicker Man und so. Und das ist, ja, halt eben die Jungs, die dann halt da, nachdem ihre Schwester gestorben ist, ich verkürze es jetzt mal ab, also Spoilerwarnung haben wir ja schon gemacht. dass sie dann eben nach Schweden mitgeht und dann nimmt sie da so Pilze und Trips und weiß ich was. Und dann kommt sie da in diese Dorfgemeinschaft, die da ganz spezielle Rituale haben. Der ist auf so vielen Ebenen gut, weil er eben auch so mit so viel Bildsprache, kleine Zeichen. Und da wurde so viel präzise recherchiert offensichtlich, ja. Was bedeutet, du guckst so, jemand packt irgendwie, es passiert jetzt nicht in dem Film, aber irgendwie packt jemand die Hand auf seine eigene Schulter oder so, dann hat das was zu bedeuten. Der macht es nicht einfach so. Das ist so,
ja, ja.
Bildsprache ist so on point, das ist deswegen wie so ein Gemälde. Das ist wirklich sehr geil gemacht. Ich habe ihn jetzt auf die 9 gepackt, weil ich ein paar andere dann doch noch besser fand. Hätte aber auch auf eine andere Platzierung landen können. Aber von Ari Aster, seinen Film, ich hoffe, er kommt wieder back to the roots. Ja, aber das ist halt schon mein zweitliebster von ihm.
Ja, also Ari Aster ist ein geiler Typ, absoluter Nerd und das merkt man in dem Film total.
Total, genau, dieses Nerdige, genau, dieses in Detail, wirklich geil recherchiert. Also der nimmt, lässt, Details ist so sein Ding, das stimmt, das passt.
Voll, voll, voll.
Ja, was ist bei dir?
Auf meiner Nummer 9 ist von Parker Finn aus dem Jahr 2024 Smile 2.
Ich hab's Warum? Geahnt, dass er kommt, ja.
Geiler Film. Ich habe den Film so gefeiert. Ich fand den ersten Teil schon cool. Den zweiten Teil fand ich noch cooler, weil das Setting einfach eines ist, welches man so noch nie gehabt hat. Es geht um einen Superstar à la Lady Gaga, welche von diesem Dämon besessen ist und in der Öffentlichkeit alle Augen gucken auf sie, die ganze Welt guckt auf sie, versuchen muss, ihre Psyche zu bewahren und nicht komplett auszuticken. Und das macht es einfach irgendwie so krass unangenehm. Also ich finde den ganzen Film so mega unangenehm zu gucken, weil sie das einfach auch so krass gut schauspielert. Und was ich vor allem faszinierend finde, ist wie Naomi Scott tanzt und singt. Das macht sie auch alles selber und halt darüber hinaus halt auch krass schauspielert. Ich finde es vor allem richtig crazy. Du musst mal zu Spotify gehen und da musst du mal Sky Riley eingeben. Und Sky Riley ist quasi ihr fiktiver Charakter in Smile 2. Und die hat auf Spotify einen richtigen Account mit irgendwie 300.000 Monthly Listenern mit einem richtigen Album hochgeladen. Jedes Lied hat jeweils mehrere hunderttausend Klicks. Die Musik ist echt gut. Es ist harter Pop, aber sie ist echt gut produziert, gut gemacht. Es gibt Musikvideos dazu. Also dieser Hype ist richtig so aufgebaut darauf mit Instagram-Profil und allem Möglichen. Und das war auch eine Sache, die ich super krass beeindruckend fand. Und all in all fand ich einfach Naomi Scott mega gut in dem Film, was in allen jeglichen Belangen. Der Film war scary, creepy, unangenehm, brutal, hat ein Fucked-up-Ende auf jeden Fall. Und der Punkt, wo du nicht mehr weißt, was ist jetzt Realität und was nicht, fand ich einfach nice. Vor allem, wenn der Film zu Ende ist und du dann diese quasi Auflösung hast und dann nochmal dir den Film zweites Mal anguckst und dann halt schon viel besser mitbekommst, okay, what's real and what's not real, fand ich mega gut. Deswegen Smile 2 auf Platz Nummer 9. Jo. Was ist auf Ende Nummer 8?
Suspiria. Bam.
Okay.
Nee, ich finde, der Film ist eine und ich bin überhaupt kein Remake-Fan und fällt aber jetzt auf, dass ich noch einen anderen Remake nachher habe. Egal. Ist halt jetzt so, das ist ein richtig geiles Remake, fast schon eher eine Neuinterpretation. Remake trifft es gar nicht so krass. Und sensationell gespielt von Tilda. Ich bin ihr Nachname immer, Alter. Tilda Swinton. Ja, die da ja auch so eine Doppelrolle spielt. Zu einem ist sie da der Psychologe und einmal ist ne, und als Mann verkleidet. Ne, und dann ist sie nochmal die in der Tanzschule, die Tanzschule besitzt. Ne, und spielt halt auch noch in so einem verregneten West-Berlin. Man sieht die Mauer. Ja, geiles Setting, der ist eerie, der ist creepy, der hat einen guten Soundtrack. Insgesamt einfach ein geiler Genrevertreter. Und warum nicht? Ich hau dich jetzt auf die 8.
Good for you, Alter. Also ich mag den Film. Ich habe damit überhaupt keine Probleme, dass der auf der 8 ist. Für mich ist er nicht in die Top 10 gekommen. Da gab es andere Filme, die mich dann mehr mitgenommen haben und mich im Nachhinein beschäftigt haben. Aber es ist ein guter Film. No doubt. Auf meinem Platz Nummer 8 ist von Neil Marshall aus dem Film 2005, The Descent.
Ja, hätte ich eigentlich auch auf die 8 machen können. Ganz ehrlich, ich habe noch, reden wir nachher noch drüber. Geil, geil.
The Descent, ja warum? Auch einer dieser Filme, du gehst ins Kino 2005, Maren und die Jungs, paar Joints geraucht bis McDonald's. Was gucken wir denn heute mal? Ab 18 The Descent, let's go, reingehen. Und dieser Film ist ja so geil gewesen, also so completely unpredictable, weil damals war es noch eine Welt, da hattest du kein Instagram, dort hattest du nicht diese Trailer, Überflut, Social Media. Das war einfach so schwer für dich, gespoilert zu werden. Ne? Es sei denn, du hast dir wirklich irgendwelche Fachzeitschriften irgendwie geholt und durchgelesen über welche Filme. Und ja, es ist einfach ein Film mit den 5 oder 6 Mädels, wie sie ihrer traumatisierten Freundin helfen wollen. Steigen in die Höhle rein. Absolut klaustrophobischer Film mit krassen Monstern, die sie dann jagen. Der Survival-Kampf geht los. In diesem Szenario, es ist dunkel, es ist nass. Du bist von über Kilometer Steinen eingeschlossen. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Szenario zum Überleben oder um ums Überleben zu kämpfen. Ich selber, wenn ich so eine Phobie habe, dann wäre es, glaube ich, so Klaustrophobie, weil es ist schon, wenn ich gucke mir manchmal so eine Cave-Videos an bei YouTube, wie irgendwelche Leute sich durch die engsten Schlitze krauchen und
das ist so hart, Alter. Ist so
und irgendwie beim wenn sie dann einatmen und beim Ausatmen dann das geringe Volumen im Brustkorb nutzen, um voranzukommen, ist für mich unvorstellbar. Und das in diesem Film mit diesen Monstern, mit den Mädels, die da fighten müssen und noch diesem Ende dazu, dieses alles andere als Happy End, also wenn man jetzt nach dem richtigen Release, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich glaube, im Kino-Release gab es das Happy End und der eigentliche Release ist ein Nicht-Happy End, wo sie dann halt wieder in der Höhle aufwacht. Für mich alle Gründe, diesen Film auf Platz 8 zu tun. Neil Marshall, geiler Regisseur, The Descent, geiler Film, gucke ich mir immer wieder gerne an.
Sehr geiler Pick, sehr cool. Hätte ich auch nehmen können. War auch schon mal auf meiner Liste, ist dann wieder runtergekommen. Ich habe da einige Mal hin und her jongliert und du sagst es, Klaustrophobie ist auch so ein Ding, diese scheiß beklemmende Atmosphäre, das ist schon Horror genug.
Voll,
und dann noch on top diesen anderen Layer von diesen Viechern, Alter, das unterschreibe ich. Ja. Geiler Pick.
Na Gott sei Dank.
Ja, da haben wir mal Glück gehabt. Nee, meiner war jetzt aus der Hüfte geschossen, aber ich stehe zu. Ja, dann bin ich wieder dran.
Yo, was ist auf deiner Nummer 8?
Nee, jetzt bin ich bei der 7.
Ne? Nummer 7, sorry.
Genau. Ja, so weit sind wir schon. Also, auf Platz 7 kommt tatsächlich ein Episodenfilm. Und zwar von Wortbindungsprobleme. Michael Dougherty.
Ja.
Und jetzt weißt du wahrscheinlich auch, es ist Trick or Treat.
Oh, Baby.
Das ist ein so geiler Film und ich bin so dankbar dem guten Michael Dougherty, dass er so einen schönen Halloween-Film, der jetzt jedes Jahr zelebriert wird, dass er so einen für uns geschenkt hat. Ja, dieser Film ist von vorne bis hinten schön. Einfach, mir könnte eine Träne runterlaufen. Ja, und das auch dieser
perfekte Halloween-Film.
Ja, oder? Also für mich auch, ich kann es so unterschreiben, perfekt. Er ist ein bisschen Portion gruselig, ist ein paar humorvolle Sachen mit dabei.
Er ist schön produziert.
Alles. Geschichten, die ineinander greifen. Ne? Es ist so, es ist ein Universum für sich, dieses kleine Suburb da, wo die, das ist sowieso ein geiles Setting generell, ne? Einfach in Amerika, Halloween, in diesen Suburbs. Hammer. Es gibt ja einfach dieses wohlige Gefühl und wie gesagt, ein Film, der so oft in meinen Player kommt, der muss auf jeden Fall mindestens auf die 7.
Geil. Ja, hat er sich auf jeden Fall verdient. Aber lustig, dass du den, ich war mir nicht so sicher, ob der in deine Top 10 kommt.
Ja, doch, musste. Okay, aus den genannten Gründen. Ich war kurz am Grübeln, weil ich habe eigentlich versucht zu vermeiden, Horrorkomödien mit reinzunehmen und war kurz überlegen, weil er ein paar Komödiante oder lustige Szenen hat, ob ich das... Aber fuck it, ist mir scheißegal, der gehört da einfach rein.
Alleine wegen der Thematik rund um Halloween. Ja,
genau.
Und Halloween ist ja die geilste Zeit des Jahres, meiner Meinung nach zumindest. Deswegen hat er auf jeden Fall den Platz bei dir in der 10 verdient. Meine Nummer 7 aus dem Jahr 2003 vom Metalhead und Regisseur Rob Zombie. Haus der 1000 Leichen, House of 1000 Corpses, auf der Platz 7 bei mir.
Geil, geil, geil.
Was soll ich über diesen Film sagen? Er ist verrückt, er ist roh, er ist pervers, er hat Sherry Moon Zombie am Start, er hat Sid Haig am Start, er hat so viele ikonische Charaktere am Start, er ist so abgefuckt, er spielt an Halloween. Er hat den legendären Bösewicht Dr. Satan am Start und Otis und Killer Carl. Ach, und wie sie nicht alle heißen. Und deswegen ist der Film für mich auf Platz 7, landet auch mindestens einmal im Jahr bei mir im Player. Er ist schön gestört. Die Unrated-Version könnt ihr euch jetzt auch kaufen in Deutschland. Macht einfach Spaß, ist abgefuckt, ist crazy, das Ende ist crazy. Und ich feiere die Trilogie sehr. Ja, wer hätte nicht schon mal gerne Lust darauf, zu einer Meerjungfrau gemacht zu werden? Und deswegen bei mir auf Platz 7.
Geiler Pick, geiler Pick. Hatte ich auch in Betracht gezogen.
Kommen wir zu deiner Nummer 6.
Meine Nummer 6 kommt nicht aus Hollywood, kommt nicht aus den Staaten. Es ist ein koreanischer Film. I Saw the Devil. Ja, vom Regisseur Kim Ji-won. Woon. Ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen. Aber ich glaube, die meisten kennen den Film. Man kann jetzt wieder sagen, ist aber ein Psycho-Thriller. Aber ey, come on. Bei der ganzen harten Szene, bei dieser Brutalität mit den Haken, die durch den Körper gehen und die Körperteile, die abgeschnitten werden, der Spin, das dann am Ende noch ein Revenge gibt. Und all diese Sachen machen den Film zu so einem ultraharten, aber doch ästhetischen Film.
Ja.
In diesem verschneiten Korea. Geil. Schöner Film. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich gucke den immer wieder gerne. Landet also immer wieder mal im Player, obwohl er so hart und brutal ist. Meine Frau mag ihn nicht so, genau aus diesen Gründen, weil es manchmal ein bisschen zu hart ist. Und der ist wirklich hart.
Also geiler Film, richtig geiler Pick. Der war auch in meiner sehr engen Auswahl. Mal gucken, ob er es bei mir in die Top 10 geschafft hat.
Ja, 2,5 Stunden geht er. Trotzdem so gut unterhalten, wa?
Er geht wie im Flug, ich sag's dir. Meine Nummer 6. Wir schreiben das Jahr 2018. Der Regisseur hört auf den Namen Ari Aster und die Rede ist von Hereditary.
Okay.
Auf Platz 6. Der Film wird, ich glaube, ich habe den Film jetzt 5 bis 6 Mal gesehen und bei jedem Mal wird er besser und besser und besser und besser. Wenn man sich mal in diese ganze Geschichte über Paganism einliest und Payman und was es, wie sie nicht alle heißen und die ganzen Rituale und Bräuche, der Film wird immer unheimlicher und unangenehmer und ist einfach so gut erzählt mit einer brillanten Toni Collette. Die ist so gut, wirklich. Das ist unglaublich. Die ist für mich auf dem Level mit Tilda Swinton.
Krank.
Was geil. Das angeht. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ich drüber nachdenke, hätte er eigentlich auch eine höhere Platzierung verdient.
Da wirst du dich noch drüber ärgern.
Eventuell schon bei der Nummer 5, aber im Prinzip sind es alle geile Filme.
Oh ja. Geiler Pick auf jeden Fall.
Ja, safe. Der ist bei dir hundertprozentig auch noch drin. Oder könnte ich jetzt eigentlich einen 10er drauf wetten? Mal schauen.
Na, traust du dich?
Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Was ist auf deiner Nummer 5?
Also nur ganz kurz, das muss ich kurz... komm, skip it. Ich hab vielleicht jetzt schon... Egal. Komm, warte, ich mach einfach meine 5. Okay, auf meine 5, ja, die Halbzeit haben wir jetzt schon, ist Martyris. Das ist, glaube ich, 2007 gewesen, war? Wenn ich mich gar nicht, wenn es mich nicht
täuscht. Ja, kann sein. Ja.
Und ich habe damals mir wie immer das Final, das Fantasy Filmfest Heftchen rausgesucht und markiert wieder, welche Filme in Fragen kommen. Ich war nicht immer der richtige Pick. Ich war nicht derjenige, der diese Unlimited-Karte hatte und jedem Film drin war. Aber dachte, okay, Mathieu, siehst du wie hart aus und wurde auch schon so angepriesen als so ein ganz blutiges Ding. Und ja, auf Französisch das erste Mal im Kino mit englischen Untertiteln, aber dennoch in den Kinosessel reingerutscht und ja, meine Augen haben das Martyrium der Menschen dort gesehen, dass sie durchleben. Und das hat eben eine geile Meta-Ebene oder eine geile Story, warum das so alles ist. Den ganzen Kult da drumherum. Vielseitig, auch nochmal mit so einem Zeitsprung und so weiter, aber nicht verwirrend, jetzt groß verwirrend oder zu Arthouse-stilistisch, ganz im Gegenteil, geht richtig nach vorne los, gleich in den ersten 10 Familien werden einfach zerstört und weggefetzt, Alter.
Der Film ist echt, der ist faszinierender Film, weil der ist so, das sind so zwei verschiedene Filme in einem.
Ja, genau so.
Ne? Erstmal hast du so diesen Revenge-Film und dann hast du diesen Torture-Film, der härtesten Gangweise. Ja. Martyrs war auch in meiner engeren Auswahl, aber ich sag's jetzt einfach, er hat's nicht in meine Top 10 geschafft. Hm. Alleine aus dem Grund, weil ich mir den Film nicht gerne angucke. Und ich habe auch so ein bisschen Kriterium bei mir, war so ein bisschen so, welche Filme gucke ich mir auch immer wieder an. Und Pascal Logier, der Director, der ist ja auch. Dieses Drehbuch ist ja entstanden aus seiner Depression, aus seiner schweren Depression heraus. Und das spürt man auch tatsächlich in dem Film. Deswegen kann das Original, ich habe es nie gesehen, werde es auch nie tun, aber er wird ja überall zerstört. Deswegen kann man da einfach auch kein Remake machen zu, ne, von den Filmen. Ich bin froh, dass er in deiner Top 10 gelandet ist, weil er es absolut verdient hat, denn in meiner Top 10 ist er nicht gelandet.
Okay. Was ist auf deine 5, Digi?
Auf meiner Nummer 5, 2024, Ty West, Pearl. Ich habe lange überlegt und ich wollte eigentlich Platz 5 X-Trilogy nennen bei mir. Da das aber gegen unsere Regeln verstoßen hätte und wir uns auf einen Film einigen mussten,
verstehe.
Habe ich mich für Pearl entschieden, weil Pearl für mich einfach ein richtig geiles so Psychogramm ist über Pearl. Genau. Und und deswegen fand ich diesen Film so faszinierend, weil er zu einer sehr interessanten Zeit spielt. Er spielt um 1913, glaube ich, also um den Ersten Weltkrieg. Die Leute tragen alle Schutzmasken in den großen Städten, das auch ein bisschen an die Corona-Zeit angehaucht ist. Also ist er auch irgendwo aktuell, was das angeht, obwohl er in einem ganz anderen Zeitalter spielt. Mia Goth, großartiges Acting, supergeile Geschichte, wie man mitbekommt, wie sie zum Psycho wird und sich alles nur um sie dreht und sie dann zu dem wird, was sie dann in X tatsächlich ist. Die X-Trilogy ist für mich absolute Bereicherung von Ty West, angefangen bei X 2022 bis hin zu Maxine aus dem Jahr 2024. Deswegen musste einer von diesen Perlen bei mir in die Top 10 und Pearl hat es deswegen
schönes Wort
und Pearl hat es deswegen auf Platz 5 bei mir geschafft.
Meine Perle. Hast du gut gemacht, meine Perle. Finde ich gut.
Danke dir.
Ich habe auch wirklich mehrfach überlegt, soll nicht, hin und her. Und wir beide wissen genau, dass diese Trilogie von Ty West uns beiden sehr ans Herz gewachsen ist, weil es ja auch einer unserer ersten Anfänge waren, mal einen Podcast zu machen.
Stimmt.
Ausgeschweift ist in endlosen Auseinandernehmen von Szenen und wir haben uns entschieden, es nicht hochzuladen. Vielleicht kommt es irgendwann mal nochmal, aber. Ja, ich finde, die Trilogie ist so ein Herzensding. Ich liebe diese Trilogie. Feier ich sehr. Ich glaube, du hast letztes Mal auch gesagt, dass deine Lieblings-Horror-Trilogie vielleicht sogar ist.
Das ist nicht meine Lieblings-Horror-Trilogie, aber zumindest eine, die ganz weit oben angesiedelt ist. Also, ich finde mir Goth einfach einen hammergeilen Charakter, der da entwickelt wurde. Und Pearl ist einfach so eine runde, saubere, unterschiedliche Trilogie. Also die Filme sind ja alle so unterschiedlich, aber ziehen an einem Strang und das ist einfach richtig, richtig fett.
Ja, die hat ja auch mitgeschrieben, ne, Mia Goth.
Das haben
wir auch mal erwähnt, aber ja, komm, bevor wir jetzt abschweifen, da könnten wir wirklich über... Hammer, ich liebe diese Filme. Sind aber nicht auf meiner Liste, aber dafür auf Platz Nummer 4, den ich unbedingt jetzt, wo ich ihn lese, auch gleich nochmal gucken möchte. Das ist The First Omen.
Oh, wow. Platz 4. Nice. Gut.
Ich hau den so weit nach vorne und ich kann auch begründen, warum das so ist. Einmal zum ersten, ich glaube, ich habe das in fast jeder Episode gesagt, was ich für ein Fan vom Italo-Horror bin. Ja?
Ja.
Und der Film spielt nun mal im fucking Rom. Und es ist ein Requel von einer legendären Film von das Omen, den ich übrigens auch relativ spät erst gesehen habe. Immer nur, ich hatte damals mal den dritten oder vierten Omen-Teil nur gesehen oder so. Und dann Omen, Prequel, und denkst du, ausgelutschtes Projekt, warum muss das sein? So waren meine Gefühle davor. Und als ich ihn gesehen habe, war ich einfach nur geflasht. Ich fand es einfach nur geil. Er ist creepy. Er nimmt diese Teufelsthematik des Sohnes Teufels und wie der entstehen soll und was dafür verborgene Geheimabte in Vatikan sind, die im Grunde genommen die Schienen dafür legen. Ja, und das ist insgesamt ästhetisch und auch brutal und liebe den Film, finde den wirklich sehr geil. Und bin froh, dass wir in den letzten 25 Jahren dann doch nochmal einen Omen-Vertreter hatten, den ich so zu schätzen weiß.
Hundertprozentig. Und erneut bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass der bei dir in der Liste gelandet ist, weil bei mir ist er nicht in der Liste gelandet. Es war aber schon auch sehr nah dran, definitiv engere Auswahl. Aber ich habe mich, wie gesagt, am Ende wirklich für die Filme entschieden, die mir persönlich am meisten viben so. Da hat er halt nicht dazugehört, obwohl ich ihn auch in der Sammlung habe, obwohl ich ihn auch schon 2-3 Mal gesehen habe und obwohl ich ihn auch sehr, sehr geil finde. Ja,
ja genau, das, du hast gerade super gesagt. Das ist diese Geschmackssache, die subjektive Sehen. Für mich ist der Vibe on point, so krass on point, dass ich sage, yeah, that's it. Ich liebe den Film.
Mega, mega, mega. Ja, dazu noch das italienische Setting. Passt ja auch sehr gut zu dir. Nice Wahl, nice Wahl. Bei mir auf Platz 4, 2019, Ari Aster, Midsommar.
Ah, so weit oben. Haben wir schon fast gedacht.
So weit oben, weil, wow, also was für ein Film. Ich habe den damals gesehen mit meinem besten Kumpel Chris aus Kopenhagen und ja, wir, also nach dieser Double Suicide Homicide Szene ganz am Anfang, da mussten wir erstmal rausgehen und Kippchen rauchen erstmal zur Beruhigung.
Oh ja, ja, verstehe.
Weil das war so intensiv, irgendwie, es war schon dunkel, geiler Fernseher, geile Anlage und wir haben uns richtig auf den Film gefreut. Und das war so intensiv, dieser Film, oh mein Gott, und dann diese ganze Folklore um dieses Schweden da, also da wurde ja nicht in Schweden gedreht, da wurde ja irgendwo in Osteuropa gedreht, Bulgarien oder Rumänien.
Ungarn, glaube ich.
Und diese ganze Folklore und ist auch so interessant und spannend und mit den ganzen Runen und die ganzen Bräuche und Traditionen und wie die alle eingebunden werden und für jeden Einzelnen war schon die Geschichte vorbestimmt und so. Also einfach ein richtig krasser Film. Dann habe ich mir den Director's Cut gegönnt, der ja nochmal irgendwie eine halbe Stunde länger ist. Und der hat mir noch besser gefallen, weil dann noch mehr, ich stehe halt auf diese ganze,
mir auch,
ganzen Folklore-Dinger und was dahinter steckt und wo das herkommt und so, ne. Und egal, was da jetzt dran ist oder nicht, I fucking don't care. Der Film hat mich ultimativ umgehauen. Dann habe ich mir von A24 aus den USA so ein Special-Ding bestellt, mit so einem richtigen Artbook drin, mit einem Vorwort von Martin Scorsese. Und als ich dann so das Vorwort von Martin Scorsese nochmal dazu gelesen habe, wie er über den Film denkt, als er ihn gesehen hat, als er das zweite Mal gesehen hat und mir quasi auch nochmal so ermöglicht hat, anders über den Film zu denken durch dieses Vorwort, das war auf jeden Fall dann nochmal wegweisend. Also, was heißt wegweisend? Hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt irgendwie hier voll.
Inspirierend, doch, ja. Ich verstehe, was du meinst.
Ja, inspirierend trifft es besser, ja. Cool. Inspirierend trifft es besser, ja. Ja, einfach geil. Einfach richtig gut. Und auch das Craftsmanship und die Recherchearbeit, die da reingesteckt wurde, dieses Detail, das da reingesteckt wurde, diese kulturelle Akzeptanz, dass da irgendwelche Leute, wenn die ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben, getötet werden.
Ja.
War richtig, richtig geil. Gucke ich auch immer wieder gerne.
Ja.
Einfach schön anzuschauen. Deswegen Midsommar auf Platz 4.
Ja, kann ich absolut verstehen. Ich hätte sogar gedacht, dass der noch ein bisschen weiter oben bei dir ist. Ich weiß, wie sehr du den vergötterst. Ja, aber ich kann auch 100% unterschreiben. Das ist so ein Film, Director's Cut, gucke ich mir immer lieber sogar an bei ihm, ja, weil er eben so detailverliebt ist und so viele kleine Details eben noch mehr zu der gesamten Geschichte beitragen. Krass, das, was du mir erzählt hast mit Chris, das hattest du mir so gar nicht zuvor erzählt, so, aber ich fühle es so krass. Ich habe den mit meiner Frau gemeinsam, und es war irgendwie so Winterzeit, so ein bisschen depressive Zeit, und wir haben den, glaube ich, 2 oder sogar 3 Mal angefangen und aufgehört, genau da, weil die Szene ist wirklich krass intensiv.
Boah, und wie krank spielt Florence Pugh halt auch. Bitte,
krass, ne? War das
mein also das ist so krank, Alter, wie sie diesen, du merkst erstens so krass, wie diese Beziehung zwischen den beiden so krass im Arsch ist, dass er eigentlich nur nicht Schluss machen kann, weil er Mitleid mit dir hat.
Ja.
Also wegen ihrer Schwester und sowas, weißt du?
Ja.
Und dann ruft sie immer wieder an und fragt ihn so, hey, hör mal zu, wegen meiner Schwester und ich weiß nicht. Und dann siehst du, wie er da am Lautsprecher hängt mit seinen Jungs drumherum und die sich so denken so, Mann, ey, komm jetzt, scheiß mal auf die und mach das da nicht zu sein Problem und was willst du mit der? Und dann ruft sie nochmal an und weint einfach nur so richtig krass am Telefon und da weißt du halt so, irgendwas ist passiert und wie er dann bei, also, boah, Alter, dieses ganze Beziehungsdrama, sowas von intensiv, das war fucking crazy, Alter.
Geiler Pick. Also, wenn wir jetzt gerade so wieder darüber reden, denke ich mir schon fast wieder, warum habe ich den auf die 9 gepackt? Weil ich gerade selber nicht. Vielleicht, ja, mal sehen. Auf jeden Fall, wolltest du noch was sagen zu dem?
Nö, deine Nummer 4.
Alles klar.
Oder Nummer 3. Jetzt sind wir schon bei der Nummer 3. Ja, das wird
genau, ich lege ja immer vor, deswegen.
Ja.
Genau, bei mir ist auf Nummer 3 tatsächlich auch nach den Kriterien, was öfters immer wieder in den Player kommt und ich selber auch sehr feier und liebe. Mhm. Und auch ein fucking Rob Zombie-Film aus 2007. Und zwar die Rob Zombies Halloween.
Geil, auf Platz 3, Alter.
Ja, weil ich den sehr, sehr geil finde. Und viele haben zu Anfang, als der Film rauskam, waren sehr viele so anti, weil ist halt ein anderer Michael Myers. Und viele waren so, wo ist der Nightstalker, wo du immer nur so ein bisschen schüchtern im Hintergrund siehst. Hier haben wir einen viel brutaleren. Und du kriegst auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen von Michael Myers, wo er eigentlich herkommt, aus welcher Familie er hervorkommt. Ne? Und das fand ich halt so spannend, weil es auch nicht irgendwie cheap ist, obwohl cheap im Sinne von der übelste White Trash, Alter. Ja, sowas von. Aber das ist so, also wer Rob Zombie kennt und auch seine Musik kennt und ihn vom Typ her kennt, der weiß halt auch, das passt auch so alles so. Das ist alles so dirty, schmuddelig und das macht den Film, du musst es einfach akzeptieren, das ist eine neue Interpretation
komplett. Und nicht
einfach nur ein Remake, sondern es ist Rob Zombies Halloween.
Ja ganz genau.
Und dann dafür ist Feierchen, geiler Film.
Ja, safe. Ja, erneut mega geil, dass der in unserer Liste drin ist. Bei mir ist das nicht. Aber ich feiere diesen Film wirklich auch sehr. Er läuft jedes Jahr an Halloween. Ganz der genau. Film ist absolut legendär mit seinen Sprüchen, mit dem Anfang, mit einer richtig geilen Sherry Moon, mit diesem ganz jungen...
Jack Parrish heißt er.
Genau, weißt du, mit dem ganz jungen Boy am Start. Ne? Du hast einen geilen Samuel Loomis gespielt von Malcolm McDowell.
Auch cool.
Ich finde auch den Vater von ihm oder den Stiefvater von ihm so geil.
Der Bastard.
Brad Dourif spielt auch mit, ne? Der spielt den Sheriff da. Lee Brackett, glaube ich, heißt er. Ich bin nicht ganz. Danny Trejo ist am Start, ne? Bill Mosley ist am Start. Also diese ganze Danielle Harris ist am Start. Diese ganze geile Horror-Elite ist
oder am krass, Start. Ja. Ne?
Richtig, richtig fett. Feier ich sehr. Udo Kier ist am Start. Love this fucking movie. Bin ich froh, dass er bei dir am Start ist.
Ja.
Sehr nice.
Ja. Herzensding so und kommt immer in den Player wieder rein. Manchmal sogar mehrmals im Jahr. Also
das Einzige ist, dass der Film zieht sich für mich am Ende ein bisschen in die Länge.
Ja.
Das ist das einzige Kriterium ganz am Ende, wo sie im Haus sind, so, aber ansonsten love the movie und dann auch, wie er in der Anstalt ist mit seinen Masken und dann diese Krankenschwester mit der Gabel absticht und sowas. Absolut.
Ja.
Und diese Szene, wo er diese, wo er so vom Trick-or-Treating kommt und dann siehst du immer so diese Jump-Cuts zwischen, wie er sein Candy isst und wie seine Mutter im Strip tanzt.
Ja.
Und er dann diese Candy-Corns wegschnippt, sowas, ne, wie so Menschen. Bedeutungslos, ja. Und dann ist sein Stiefvater da wieder eingepennt, voll besoffen und sein erstes Opfer dann, also beziehungsweise sein zweites Opfer. Hammer.
Ich rede auch von diesen Michael Myers so mit, und die haben halt eine geile Wahl getroffen, Rob Zombie da mit diesem Deck, Fennish, oder so ein dänischer Name, ich weiß auch nicht.
Ja.
So einen typischen nordischen, fast wie so ein Geist aussehenden und macht das auch geil, Alter. Der guckt immer so durch die Menschen durch so.
Richtig
und dann
gut.
Den Hamster, den er dann auch schon killt und so, dass er diese Freude am Töten schon so entwickelt, sehr früh. Was ja auch so wirklich ein Porträt eines Serienkillers sehr, sehr würdig wird, ohne halt zu sehr irgendwas Arthausiges zu probieren, sondern eben voll seine Schiene fährt.
Richtig gut, ey. Was ich auch so geil fand in dem Film, diese Küchenszene am Anfang, wie sie sich so anbitschen, bevor er runterkommt mit der Tochter und sowas.
Naja.
Richtig, also ey, was
für... Ich schmutze gerade nur so, weil ich merke gerade, wie viel von dir auch gerade raussprudelt.
Ja, geiler Film. Das
wundert, dass er nicht bei dir irgendwo in die Liste gelandet ist. Ja.
Dafür ist bei mir folgender Film auch thematisch passend auf Platz 3 gelandet. 2007 war er auf dem Filmfestival. 2009 war er als Videorelease am Start. Regie hat gemacht Michael Dougherty. Bei dir war er auf Platz 8 oder 7. Ich weiß es nicht.
Ja, 7.
Trick or treat, baby. Let's go. Ja. Weil...
Ja, geil.
Ich liebe diesen Film. Er ist so ein Feel-Good-Movie. Er ist so geil erzählt mit der Anthologie, mit diesen vier Geschichten, die sich überkreuzen, die teilweise an einem Abend spielen. Er ist thematisch Halloween on point. Er hat, wie gesagt, vier richtig geile Geschichten. Er ist ein bisschen Brutalität. Er bringt Grusel mit. Er bringt einfach diese Halloween USA Vibes mit. Ich habe mir den auf der Comic-Con in Amsterdam auf 4K von Arrowhead Studios, glaube ich, gekauft für 30 Euro. War ich super happy, dass ich den bekommen habe, weil ich hatte ihn bisher nur in der Collectors Edition aus den USA, konnte ich aber nicht abspielen bei mir, weil Region 1. Habe mir den dann aber bei Prime gekauft, dass ich ihn immer wieder auf Abruf habe zu Halloween. Jetzt habe ich
ihn auch, als Prime.
Genau, habe ich ihn mir gekauft für 7 Euro oder 8 Euro oder schon vor ein paar Jahren. Ist Standard, jedes Jahr gehört dazu, wie Halloween von John Carpenter und Rob Zombie. Absolut verdienter Trick or Treat Nummer 3, Michael Dougherty, bester Mann.
Wir haben noch gar nicht über Sam geredet.
Ja, ist auch ein geiler Charakter.
Ein geiler Charakter, den man irgendwie lieb gewonnen hat. Irgendwie,
ist auch so krass in der Popkultur angekommen, der junge Sackboy, weißt du?
Ja, total cool, Mann. Also mit seinen Lolli, mit denen er dann absticht, mit diesen Pumpkin-Lolli, ne? Das ist so geil einfach.
Ich hab oben eine Figur, die habe ich geschenkt bekommen, von eine Funk-Pop-Figur von Sam.
Die habe ich auch.
Die habe ich geschenkt bekommen und es gibt aber verschiedene und diese Figur, die ich habe, die ist um die $200 wert mittlerweile.
Jeez. Ja, stimmt, du hattest mir doch mal gezeigt, es gibt so eine App, war so eine Funko-App,
wo
du nachgucken kannst, war. Jetzt wird spannend.
Es wird spannend. Was ist bei dir auf Platz 2?
Okay, wir hatten vorhin gesagt, wollen wir mal so ein paar Guesses abgeben? Willst du raten, was bei mir auf der 2 ist?
Okay, ich meine zu glauben, was bei dir auf Platz 1 ist. Okay. Deswegen glaube ich, ist auf Platz 2 bei dir Hereditary.
Nope.
Nein, okay.
Ja, aber ja.
Habe ich noch einen Try?
Okay, komm. Wir sind 2 nur noch da, deswegen mach.
Also ich komme gerade nicht drauf, aber ich weiß, dass es nicht Smile 2 ist. Ich weiß, dass es nicht dein Platz 1 ist, weil bei Platz 1 bin ich, denke ich, sicher. Also sag an.
Ich glaube, du liegst so krass daneben, weil ich glaube, jetzt zu wissen, was du denkst, was ich auf die 1 gepackt habe.
Na, dann mach jetzt. Mach 2
oder 2. Okay, 2. Pass auf. Auf 2 kommt ein Robert Eggers-Film. Und es ist nicht Nosferatu.
Ja, dann war es der Film, den ich dachte, dass der
1 ist. Nein, es ist The Witch, ja, den Mann, du ja auch so liebst und ich ja. Und auch zu Recht, weil dieser Film ist so roh, ja, und ich finde so mittlerweile kann man sagen, so Robert Eggers typisch, findet man sich immer in der Zeit wieder, in der er spielt. Und zwar so komplett originalgetreu. Du guckst und verlierst dich in dem Film und bist mitten in dieser ja, wie nennt man das so, diese Hexenverfolgungszeit so in Großbritannien, ne?
Und Neuengland, New England.
Ja. Folk-Horror-Movie mit dem schwarzen Pete und so heißt er doch, wa? Der Zickenbock?
Ja, Mann.
Der Film ist creepy und gibt dir ein Unbehagen, also meine Frau will den Film irgendwie nie gerne sehen, obwohl sie zugeben muss, dass sie, und das ist mal so, finde ich, so für mich ein Indikator, dass es ein guter Film ist, wenn er immer so wieder so nicht das, sondern was ich jetzt gleich sage, sondern dass du immer so wieder Bilder, so Flashes, so dass du dich daran erinnerst. Oh, krass, war ja mal so. Diese Filme, die sich so nachhaltig so in deine Synapsen einbrennen.
Ja, ja. Das
sind so Filme, die du dann halt immer wieder aus diesem Grund wieder angucken willst, weil du denkst, irgendwas hatte der. Ich hab den noch nicht komplett begriffen, aber ich weiß, dass ich den geil finde und den verehre für die Machart, wie er gemacht wurde. Und ja, gar nicht so viel zu der Story zu erzählen, will ich jetzt nicht.
Oh, aber absolut verdient. Ja, ich dachte, dass der bei dir auf der 1 ist, aber hätte ich noch eine Ecke weiter gedacht, dann hätte ich gewusst, dass der bei dir auf der 2 landet. Ich habe keine Ahnung, was deine Nummer 1 ist. I'll be honest with you.
Jetzt nicht mehr.
Nee. Was ist denn auf meine Nummer 2?
Ja, ich weiß nicht, ob bei dir auf Nummer 1 The Witch ist, aber ich könnte jetzt fast sagen, das könnte mal ein Treffer sein. The Witch?
Nee, es geht ja gerade um Nummer 2.
Naja, genau. Ich meine, dass wir Treffer haben. Ich habe sie auch The Witch auf die 2 gehabt und du auch, glaub ich jetzt.
Nein.
Also doch auf die 1, ja. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe schon eine Erfahrung mit dir. Aber auf die 2. Warte. Ganz kurz. Ich sag's dir jetzt. Okay, komm, gib mir den Tipp. Ist es ein Eggers-Film auf der 2?
Nein.
Okay. Danke. Dann weiß ich, dann sag ich. Dawn of the Dead?
Nein, Mann. Okay, ganz weit weg von Dawn of the Dead. Auf meine Nummer 2, David Robert Mitchell, 2014, It Follows.
Okay, krass, ja. So hoch, krass.
So hoch. Also es war für mich am Ende wirklich reine Gefühlssache. Und ich fühle mich in der Welt von It Follows einfach wohl.
Ja, ne?
Ich liebe die Darstellerin, ich liebe das Setting, ich liebe die Musik, ich liebe die Thematik, ich liebe diese Atmosphäre, ich liebe die Mystik, ich liebe das Storytelling mit der Kamera. Ich liebe so viele Dinge an diesem Film. Und das Faszinierende ist, du hast einen 80s Soundtrack, du weißt aber nie, wann der Film eigentlich spielt. Spielt er in den 70s, spielt er in den 80s? Spielt er in den 90s, spielt er in den 2000s, du weißt es einfach nicht.
Der ist zeitlos.
Und dadurch, dass dann halt dieses Ding, It Follows, kommt und nur sie das sehen kann und du immer als Zuschauer in so einer Beobachtungsperspektive bist, in dem die Kameraeinstellungen einfach immer richtig, richtig weitwinklig sind, Sieht eigentlich immer die komplette Szenerie. Du siehst nie, also klar hast du mal ein Close-up und eine Totale, aber meistens bist du immer sehr, sehr breit, damit du als Zuschauer halt genau wie sie immer gucken kannst im Hintergrund, hinterm Busch, hinter einer Mauer, hinterm Haus, wo jetzt irgendwas sein könnte. Voll. Und hammergeil, fand geil, ich richtig geil. Jetzt kommt der Nachfolger von It Follows, ich glaube, They Follow heißt der.
Ach nee, echt, ja?
Ja, auch von David Robert Mitchell. Ich werde generell keine Erwartung dran haben. Ich gehe aber davon aus, dass David Robert Mitchell weiß, was er macht. Mhm. Und deswegen denke ich mal, hoffe ich, dass es ein geiler Film wird.
Übrigens,
It Follows auf Platz 2.
Übrigens, It Follows auf Platz 2 wirklich würdig. Bei mir ist er auf die 10 gelandet, hätte aber auch wirklich überall anders noch seinen Platz finden können. Muss ich sagen, jetzt wo du es gesagt hast, ist voll das Gegenteil von Klaustrophobie zu dann so eher diese Platzangst. So, das irgendwie wirkt es manchmal so, dass du die komplette Szene so siehst und es könnte überall sein. Cool. Macht das irgendwie auf eine andere Art gruselig. Interessant irgendwie, ne?
Ja, total, ne? Und das ist es halt. Und du wirst da als Zuschauer halt mit auf die Tour genommen, um wie sie halt immer zu scannen, wo könnte es jetzt sein. Ne? Deswegen bist du immer, da gibt es diese eine Szene, die
ist. Coole. Die Szene finde ich krass.
Wenn aber da gibt es diese eine Szene, wo die Freunde auf dem Rasen sitzen. Und die Kamera ist so krass breit und du guckst die ganze Zeit links und rechts, wo es sein könnte.
Naja.
Mega gut. Nee, hat mich tatsächlich auch gewundert, dass der bei dir auf der 10 war. Also ich habe damit gerechnet, dass er in die Top 10 kommt, aber ich hätte es eher so Mittelfeld, oberes Mittelfeld gesagt.
Ja, hätte auch verdient. Also ja, jetzt wo ich Suspiria gesagt habe, aber der musste random aus der Hütte geschossen werden für den Flow. Aber ist okay, ich stehe dazu.
Ja.
Cool, geiler Pick.
So. Ich hab keine Ahnung, was bei dir auch. Ich würde sagen, Hereditary.
Es ist ein Ari Aster-Film. Das ist der zweite Ari Aster-Film. Und es gibt nur zwei wirklich geile für mich persönlich, weil es Horror ist. Und es ist Hereditary. Und ja, ich liebe diesen Film so krass. Und du konntest es nicht besser sagen, oder ich könnte es nicht besser sagen, wie du es vorhin auch gesagt hast. Bei jeder Sichtung finde ich den noch geiler, den Film. Und das ist ja auch, das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Weil der Film so bildgewaltig ist, eine Toni Collette, die todeskrass spielt. Gänsehaut. Du durchlebst so ihr Drama auch mit ihrer Mutter, die auch ein bisschen mit ihrer Art abusive war und mit diesem ganzen Kult, dieses ganze Hexending, dieses ganze Paganism, dieses auf dieser Metaebene, worauf das alles so ein bisschen basiert. Bei uns ist es ja, würden wir jetzt so Heidentum sagen, ne? Diese vorchristlichen ganzen Gebräuche, da kann man ja auch generell immer viel mit spielen. Aber er macht jetzt auch nicht irgendwie, dass er sich die Sachen so aus der Rippe schneidet, sondern da ist halt auch eine Menge recherchiert worden, wie bei Midsommar auch. Und er hat es ja mal selber gesagt, Ari Aster, es ist ein Familiendrama-Film aus der Filterbrille, aus dem Filter des Horrors. So, und kann man so sehen, das ist ja irgendwo auch Drama, aber die ganze Hexenkult-Ding, ich liebe das ja halt auch, Folk-Horror-Stuff und so und Hexen, hat mich total abgeholt, liebe ich, könnte ich jetzt sofort nach dem Podcast wieder gucken und ich würde keine Sekunde mit den Augen zwinkern. Vielleicht doch.
Geil. Geiler Pick, ja. Auf jeden Fall. Der war bei mir auf Platz 6 tatsächlich.
Mhm.
Ja, Hammer. Ja, sehr verdient. Glückwunsch, Hereditary, Ari Aster. Ihr habt es auf sehr ganz Top 10 geschafft. So, jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's nochmal spannend. Obwohl wir die Spannung jetzt dachten, wir haben es an den Peak gebracht, aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Wir haben es vorhin erwähnt.
Es wird spannend. Einen Versuch hast du zu raten, was bei mir auf der Platz 1 ist.
Ach so, du musst ja auch deine 1 machen. Ich dachte, wir reden schon jetzt, was wir eigentlich hätten noch raufmachen wollen. Ja, okay. Gut. Ja, jetzt hatte ich es vorhin gesagt, The Witch, wa? Das ist The Witch, oder?
Bei mir auf Platz 1 aus dem Jahr 2024 von Tillmann Singer. Kuckuck.
Ha ha ha.
Okay, im Ernst jetzt, ja. Es ist keine Überraschung.
Yves hat gerade gesagt, yes!
Yves hat sich gerade richtig gefreut. Er war so, geil! Guck mal, mein Tattoo, Bruder!
Oh, mies.
Aus dem Jahr 2015 von Robert Eggers. Das ABC eines jeden satanistischen Okkults, wenn man es so nennen kann. The Witch, ganz klar. Für mich einfach ein Film, der mich so umgehauen hat. Zuerst hat er mich wegen der Bildgewalt, wegen der Bildsprache mitgenommen, dann von der Thematik, dann von den Darstellern. Und das Ganze wurde bei mir überschattet von der Atmosphäre und von dem Soundtrack. Es ist ein Film, der ist sehr intensiv. Er ist sehr so präzise, er ist sehr unheimlich. Man fühlt sich verloren in Neuengland. Es ist das Regiedebüt von Robert Eggers und das Regiedebüt, das man überhaupt haben kann. The Witch, A New England Folktale, auf Platz 1.
Ja. Verdient.
Ja.
Der Film.
Da gibt's auch nichts dran. Das war bei mir von vornherein klar.
Ja, ja. Bei mir war es mit Hereditary das gleiche. Ich wusste, den will ich auf die Eins machen.
Ja.
Gibt so ein paar Filme, wenn ich den Exorzisten mit reinnehmen dürfte,
ja.
Ja, dann würde der auch ganz weit oben, weil es gibt so bestimmte Filme, die für mich der perfekte Horrorfilm sind. Und dann das ist für mich Hereditary. Und jetzt, ohne lange rumzuschwafeln, was war denn bei dir alles auf der Ersatzbank? Was hätte denn alles noch reinkommen können?
Also, bei mir hätte echt noch eine ganze Menge mit reinkommen können. Mhm. Ja, bei mir waren auf der Liste aus dem Jahr 2001 von dem Regisseur Sion Sono Suicide Circle oder Suicide Club.
Ach, krass, okay. Mit denen habe ich ja gar nicht gerechnet jetzt. Damit hast du mich überrascht.
Der war auch Kandidat Platz 10, Platz 9, Platz 8.
Ach krass,
okay. Aber weil er bei mir nicht so oft im Player landet, aber einen hohen Stellenwert bei mir hat, ist er, ne, also so habe ich halt am Ende entschieden.
Musst du mir mitgeben, habe ich nie gesehen.
Also super wertvoll, DVD, hard, out of print. Ich glaube, ich habe 40 Euro dafür gezahlt.
Geil, gib mir mal mit. Kriegst du auch auf jeden Fall wieder, ich schwöre.
Was hatte ich noch? 2019 Robert Eggers, The Lighthouse. 2007 von Jaume Balaguer. Aber
Lighthouse ist doch kein Horror, oder?
Na klar, es ist ein Horror. Folklore, Diggi. Hm. Safe. Es zählt für mich ganz klar als Horror. Ja, können wir uns drüber streiten. Vielleicht ein anderen Mal. 2015 war noch dabei von Craig Zahler, Bone Tomahawk.
Ja, geil. Hatte ich auch.
Geil. 2010 von Kim Ye-woon, I Saw the Devil. aus dem Jahr 2000 und aus dem Jahr 2003 einmal von James Wong und einmal von David R. Ellis, Final Destination 1 und 2.
Mhm.
Also einfach dieses, jeder kann überall sterben. Also er hat was ausgelöst in den Menschen, glaube ich. Wir hatten drüber geredet.
Ja.
2011 von Adam Wingard, You're Next. 2022 Ty West X. 2024 Ty West Maxine. 2024 von niemand geringerem als Robert Eggers, Nosferatu. 2008 James Watkins, Eden Lake. Der folgende Film war auch wirklich kurz davor, auf die Platz 10 zu kommen. Und zwar handelt es sich um 2001, lief auf dem Festival, 2002 lief er im Kino, Regie hat gemacht James Isaac, Jason X.
Oh, okay. Ja, warum nicht? Feier ich.
Hammerfilm.
Geil, ja. Geil.
2002, Regie Danny Boyle, 28 Days Later.
Mm-hmm. Same.
2024, Michael Mohan, Immaculate.
Ja, habe ich auch kurz überlegt. Ja.
2024, Akasha Stevenson, The First Omen. Deswegen bin ich so froh, dass du den auf deine Liste mitgenommen hast.
Mm-hmm.
Genauso bin ich froh darüber, dass du den auch auf deine Liste hattest. Und zwar Memories of a Murder 2003, Bong Joon-ho.
Den habe ich nicht auf meiner Liste gehabt, Digi.
Memories of a Murder?
Nee, habe ich nicht. Aber ist für mich auch kein Horrorfilm.
Hast du nicht gesagt? Oder I Saw the Devil war das, ne?
I Saw the Devil, ja. Den
auf jeden Fall. Genau. Okay, dann habe ich es jetzt verwechselt, ja.
Ja, ja, ja.
2013 von Zach Hilditch, These Final Hours. Okay. Australischer Independent-Film über die, also es ist ein Komet auf die Erde gekracht und die Welle kommt über die ganze Welt, die Flutwelle, die Feuerwelle. Australien ist als letztes dran, bekommt also mit, dass die ganze Welt untergegangen ist und dass Australien in 6 Stunden ausradiert wird. Und es handelt um einen Typen, der sich gut überlegen muss, wie er seine letzten Stunden verbringt.
Kenn ich nicht, pack ich mir auf die Liste.
Hammer, geiler Film auf dem Fantasy Film Festival gesehen. Dann 2013, Seth Rogen und Evan Goldberg, This is the End.
Okay. Ja, dann kann ich auch Shaun of the Dead und so.
Ja, weil, safe. Ja, der kommt auch noch
die auf. Komödien-Dinger, ja. So, die sind natürlich, das wäre schon nochmal fast ein eigenes Listing wert. Voll, Komödien habe ich komplett ausgeklammert. Ja.
Dann 2010 habe ich noch drauf gehabt von Miguel Angel Villas und zwar Kidnapped. Ein Home Invasion-Film.
Ja.
Was für ein harter, dreckiger Scheißfilm, ey.
Den hast du jetzt ein paar Mal angepriesen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Der ist auch nicht in meiner Liste, weil er so hart und so brutal ist. Boah, Alter, ey. Ja, richtig verstörend. Und dann Martyrs. Martyrs, High Tension war noch drauf. Also noch die French Extremities war noch drauf, ja.
Ja.
Ja, also, genau. Und das waren die Filme, die auf jeden Fall, es mir noch wichtig war, diese zu erwähnen. Ja,
das geht mir genauso, ne? Weil ich finde, das ist total schwer, Alter, das so runterzukochen auf wirklich nur 10, auf die man sich einigt. Weil du jetzt ein paar nicht erwähnt hast. Dawn of the Dead, das Remake. Ja. The Hills Have Eyes hatte ich jetzt noch, ich will nicht alle wiederholen, die du schon hattest. Da waren sehr viele mit dabei. 28 Days Later, bla bla bla, genau. American Psycho.
Ja.
Da kann man halt noch, da hatte ich mir gedacht, der ist so ein bisschen arty, der hat auch so ein paar andere Ebenen. Ich weiß nicht, ob das so ganz klassisch Horror, deswegen habe ich den rausgenommen. So Finster die Nacht, finde ich sehr geil. Der hat auch so märchenhafte, romantische Vibes, dass ich den nicht so als so klaren Horror für mich so gesehen habe, obwohl er das auch ist.
Ja, ist ein Vampirfilm, ne? Und was für einer. Aber wir reden bitte vom Original aus Skandinavien, ne?
Bitte, Let Me In kenne ich eigentlich gar nicht, außer den Titel.
Letten Retter Komain. Okay. Heißt der im Original. Aber
das Remake hieß Let Me In.
Kann sein.
Mit Chloe. Sein.
Das hab ich nicht gesehen.
Ich hab's gesehen, ist okay, aber braucht man nicht.
Ja.
Ja, Late Night with the Devil.
Ja, Mann.
Den fand ich auch sehr erfrischend, weil so einen Film hatte ich in so einer Art halt noch nicht gesehen, ne, mit diesem 70er-Jahre-Show mit der Besessenen. Geil, sehr gut.
Voll.
Den nächstes Mal noch angucken. Nosferatu hat es bei mir nicht auf die Liste gepackt, weil ich finde, der ist so ästhetisch, more style over substance, aber einfach schön. Ich mag den Film. Hab damals ein bisschen gehypt, glaube ich, so 9 von 10 oder so.
Das ist ein geiler Film.
Aber trotzdem finde ich ihn gut und es ist ein geiler Robert Eggers-Film, aber ich habe genug Robert Eggers-Filme in der Liste, deswegen habe ich das gelassen. Dann habe ich noch Ex-Humor, den habe ich zuletzt gesehen. Ex-Humor, kennst du ja, das ist ein koreanischer Film, der spät jetzt erst gesehen, fand den ziemlich gut. Ich fand auch Substance gut, moderne Themen aufgegriffen, hat mich übelst gefreut, dass Demi Moore in Jahre gekommen, aber trotzdem auch mutig vor die Kamera getreten ist, auch alleine deswegen war ich da so ein bisschen gehypt. Final Destination aufgrund, ne, wir kamen nie wieder an, seitdem wir Final Destination kennen, steigt jeder Mensch anders ins Flugzeug. Oder wenn das Auto mit den, ne, den Laster mit den Holzstämmen vor dir fährt, dann denkst du schon, Spurwechsel wäre
nicht verkehrt. Jeder denkt sich das.
Und das sind so Filme, das hat der ausgelöst und eigentlich hätte das eigentlich auch verdient gehabt, in der Top 10 zu kommen, zumindest einer von denen. Ne? Welcher ist jetzt egal. Habe ich jetzt nicht auf die Liste gepackt. Früher war das schon ein ziemlich Mindfuck-Film. Mhm. Ja. Kam natürlich hätte. Ich meine, viele sagen ja, der hätte ja mit der Säge des Mobile ja irgendwie fischen kommen. Da ist er nicht drauf gekommen oder mit irgendwas, mit einer Verlängerung. Wie war denn das nochmal? Wie auch immer, warum er nicht darauf gekommen ist, kann man im Nachhinein immer sagen, hätte. Kettensäge X oder Pearl habe ich geschrieben, haben es beide jetzt auch nicht raufgeschafft und Immaculate hattest du auch schon. Ja, genau.
Geil. Ja, das alles gute Filme. Ich könnte noch ergänzen, Evil Dead Remake, Saint Maud, Piranha 3D, Ruinen. Es gab wirklich viele, viele geile Filme. VHS 2, also VHS 2 war auch sehr geiler Anthologiefilm.
Hab ich aber noch nicht
gesehen. The Exorcism of Emily Rose, 30 Days of Magst Night.
Den mag ich nicht so. Und 30 Days of Night ist auch so ein Solala-Film. Habe ich für mich persönlich. Hab den im Kino gesehen. Aber
du warst bestimmt wieder von Josh Hartnett abgeturnt, wa?
Ja, ist
wirklich so, ja. Ich kenne dich so gut, Digga. Ich kenne dich, du bist immer so voreingenommen, wenn es um sowas geht, ey.
Ja, leider schon.
Ich sag auch weißt, leider. Weißt du, wie ich war? Weißt du, wie ich war? Ich war so, geil, Mann, dass er mal so eine geile, dreckige Rolle spielt. Weißt du?
Ja, da so fand ich immer. Aber Lucky Number 11 kennst du auch, und denke ich mal, oder? Den Film?
Ja, klar.
Ja, genau. Und da fand ich ihn gut. Also es ist nicht nur so, aber es ist eine gewisse Antipathie, kann ich nicht. Da bin ich leider manchmal so. Ich sage extra leider, weil ich muss den Sachen dann auch manchmal eine Chance geben. So wie ich bedauerlicherweise I Know What You Did Last Summer das Remake gemacht, eine Chance gegeben habe. Ah, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, das war, wie gesagt, eine schwere Entscheidung. Du hast noch ein paar weitere aufgezählt, die hätten alle es verdient, mindestens in ein Top 50 oder so Listing reinzukommen. Das sprengt hier den Rahmen. Wir haben, glaube ich, auch jetzt schon wieder übertrieben. Aber ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich würde einfach mal in die Stories, IMDb vorhin erwähnt und habe die 50 Besten zusammengestellt, und die würde ich dann beim Release mal auch verlinken. Das ist eine öffentliche Liste. Genau. Könnt ihr
einen habe ich noch.
Wie auch immer.
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, ja. Top 10 Horrorfilme seit dem Jahr 2000 laut IMDb-Bewertung und Boxoffice.
Achso, du meinst, wie viel Cash gemacht wurde?
Na, IMDb-Bewertung und Boxoffice kombiniert zusammen, ja. Laut IMDb auf Platz 10 Smile aus dem Jahr 2022. Aus 2019 auf Platz 9 Us von Jordan Peele. Auf Platz 8 aus dem Jahr 2018 mit 366 Millionen Dollar weltweit The Nun. Auf Platz 7 aus dem Jahr 2017 M. Night Shyamalans Psycho-Horror-Thriller mit 279 Millionen US-Dollar Split. Auf Platz 6 mit 323 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2016 Conjuring 2, gefolgt von Conjuring 1. Auf Platz 4, ja, oh Gott, denke ich mir auch, ey. Auf Platz 4 aus dem Jahr 2018 mit 341 Millionen Dollar, A Quiet Place. Auf Platz 3 mit 256 Millionen Dollar, Get Out. Auf Platz 2, und jetzt wird es richtig lächerlich, mit 473 Millionen US-Dollar, It Chapter 2 aus dem Jahr 2019. Cool. Und es wird noch lächerlicher, auf Platz 1 mit über 704 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2017, It Teil 1.
Get out of here.
Und jetzt frage ich dich mal, wie viele von diesen Filmen hatten wir bei uns? Keinen einzigen, Alter.
Tja, und deswegen hatte ich ja am Anfang im Intro auch gesagt, es kommt eine Liste von Leuten, die Filme genießen, nicht vorspielen, sondern lieber nochmal zurückspulen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Das sind unsere Top 10s. Wir haben ein paar Übereinstimmungen, also nicht genaue Übereinstimmungen, aber wir haben ähnliche Titel auf dem Radar gehabt. Aber vielleicht nochmal so an die Zuhörer, haben wir irgendeinen komplett vergessen? Oder seht ihr irgendwas komplett anders? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich bin voll neugierig. Ich würde es wirklich gern wissen.
Ich auch. Deswegen haut es in die Kommentare. Wir freuen euch wir freuen uns drauf. Und in dem Sinne, folgt uns bei Instagram und bei Spotify, Amazon und bei Apple Music. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Serkan, ich freue mich drauf. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao, ciao.